Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Am Mecklenburgischen Staatstheater hängt der Haussegen schief. Es geht um die Neubesetzung des Ensembles. Wir fragen heute nach bei Intendant Hans-Georg Wegner, warum in Schwerin jetzt so viel böses Blut entsteht. Aber erst einmal nehmen wir Abschied von einem der bedeutendsten Theaterregisseure unserer Zeit. Klaus Peymann ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er hat tiefe Spuren hinterlassen im deutschsprachigen Theater mit seinen Aufführungen der Stücke von Thomas Bernhard und Peter Handke, als texttreuer Anhänger des Literaturtheaters und als politischer Provokateur in Stuttgart, Bochum, an der Wiener Burg und dann als Intendant des Berliner Ensembles. Übers Theater hat er immer in deutlichen Worten gesprochen.
Wenn es nur noch passiert, sich selber, sein eigenes Ego, seine eigenen Penisprobleme oder die Probleme mit Mutti oder was weiß ich, der nackte Papi in der Badewanne, wenn es dann diese Probleme sind, für die dann die großen aufklärerischen Stoffe missbraucht werden, dann gibt es ein großes Stoppschild von mir. Natürlich kein Verbot, aber in meinem Theater gibt es das nicht. In meinem Theater kommen die Leute, die nach einem Sinn suchen, die aus ihren Ängsten, aus ihrer Hoffnung, durch die Kunst Antworten erhoffen. Und wenn das praktisch dann nur noch sozusagen der Karrierekick ist oder der Karrierefick, um es mal ganz plump zu sagen, dann gibt es ein großes Stopp und auch die Warnung vor einer großen Gefahr. Weil diese Theater sind ja nicht voll, sondern die bedienen sozusagen einen Revolverjournalismus, der permanent nach Neuem giert. Und man glaubt, dieses Bild immer wieder erneut bedienen zu müssen. Aber das ist nicht die Aufgabe der Kunst, sondern die Aufgabe der Kunst ist, sozusagen das Menschenbild der Zeit in den großen Stücken aufzusuchen, im Hamlet praktisch, das Menschenbild, das vielleicht für heute prägend ist und zu verstehen ist, das aufzufinden und zu sagen, das ist ein großer Stoff, diese drei Mädchen in Sibirien, in den drei Schwestern von Tschechow, das ist unsere Sehnsucht nach einem schöneren Leben. Und wenn ich dann sage, ich will aber so gerne wissen, wie die Arschbacken von den drei Mädels aussehen, weil das ist irgendwie doch ganz spitz und geil, dann stopp. Dann sage ich nein, in meinem Theater nicht.
Klaus Peymann. Von 1999 bis 2017 leitete er das Berliner Ensemble. Zusammengearbeitet hat er da auch mit der Schauspielerin Carmen Maya Antoni. Sie ist jetzt in Rang 1 zu Gast. Schön, dass Sie mit uns über Klaus Peymann sprechen.
Ja, guten Tag. Ich freue mich auch. Ich spreche gerne mit Ihnen jetzt.
Dann sprechen wir mal über den großen Klaus Peymann. Wie war für Sie die Zusammenarbeit mit ihm? Was war das Besondere an seiner Arbeitsweise?
Das Besondere ist die Energie. Die Energie, es gibt so Zauberworte, Disziplin, Energie, nicht konservativ, aber auch nicht traditionell, sondern progressiv mit klassischem Theater. Unsere Zusammenarbeit begann also beim Nathan. Und der Nathan war für ihn und für mich eine Entdeckung. Ich habe so gut mit ihm an der Sprache gearbeitet und konnte so viel profitieren mit meinem zu schnellen Denken, diesen Lessing-Text modern und verstehbar zu spielen, dass es wirklich eine Herausforderung war. Und es war nicht konservativ, wie viele dachten. Es war auch nicht doof traditionell. Es war sensationell, wie er dieses Stück modernisiert hat und verständnisvoll. Und wir haben es ja auch 17 Jahre gespielt. Das war unsere erste Begegnung. Also, aber ich sage Ihnen, für diesen Mann fallen mir wirklich tausende von Adjektiven ein. Im Nachruf steht immer über alle Superlative. Und das finde ich toll, dass er eine Theaterlegende, dass er ein Veränderer war, dass er ein Theatergott war, dass er ein Burgtheaterdirektor war, dass er ein König war. Der Mann hat regiert, er hat verändert, er hat geschrien. Er hat sein Volk erzogen, das heißt also die Stücke zur Disziplin. Er hat Veränderungen sich getraut. Er hat Herausforderungen von Schauspielern verlangt und gefordert. Er hat eine bissige Energie gehabt und er war ein Theaterbrenner. Und er liebte auch Schauspieler, die für das Theater brennen. Und für mich war es dann wirklich nach so vielen Jahren eine Art Theaterkönig, denn der muss die ganze Sache schaukeln, das ganze Ensemble. Und das hat er gebracht. Er hat also wirklich seine Arbeit gut gemacht. Wenn das auch manchmal kompliziert war. Aber ich meine, ein König ist immer kompliziert. Hm. Jeder Gott ist kompliziert. Und das wissen wir ja.
Ja, ein König kompliziert, da haben Sie es schon genannt. Er gilt ja auch als einer der großen autoritären Regisseure dieser Generation. Ja. Darüber wurde immer wieder gesprochen. Sie haben so lange mit ihm und auch mit vielen anderen Schauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet in diesen Inszenierungen. Wie haben Sie das wahrgenommen, wenn sich da Generationen abgelöst haben? Gab es da Reibereien? Gab es da nicht auch doch diesen Konfliktstoff mit diesem König, der autoritär über das Theater herrscht, vielleicht auch mit jungen Schauspielern oder auch Schauspielerinnen, die da plötzlich diesem Autoritätskönig gegenübergestanden haben?
Er wollte, dass man Kraft zeigt, Energie, dass man sich wehrt, dass man diskutiert, dass man auch ihn in Frage stellt, ohne ihn zu beleidigen. Mir ist das sehr gut bekommen. Ich brauche klare Ansagen. Ich lebe mit klaren Ansagen in meinem Leben. Dazu habe ich schon zu viel auch gelebt jetzt, als dass ich das nicht wüsste. Mir ist diese Arbeit bekommen. Wir haben uns über die 18 Jahre wirklich angenähert über die Arbeit. Mit hohem Verständnis füreinander, mit hohem Respekt und nicht mit Angst. Ich glaube, er hasste auch Angst.
Also diese Auseinandersetzung, Theaterproben als Auseinandersetzung miteinander, mit dem Stoff, dafür steht auch Klaus Peymann, oder?
Ja, natürlich. Sobald es klug wurde und um die Sache ging, ging das vorwärts. War das ein toller Arbeitsvorgang. Er war 18 Jahre in Berlin. Das war seine längste Theaterzeit. Und ich würde das gerne erwähnt haben, dass er dieses Berliner Ensemble wieder zu einem Welttheater gemacht hat. Wir waren am Ende mit dem Theater. Und er hat es geschafft mit großen Regisseuren wie Wilson und Tabori und alle, die kamen, hat er eingesetzt, ein Ensemble zusammengestellt aus der ganzen Welt, aus allen Ländern kamen die Leute und aus allen Schulen die jungen Menschen, um bei ihm zu spielen oder sich auszuprobieren oder zu verzweifeln. Aber er hat das Berliner Ensemble wieder zu einem Welttheater gemacht. Wir sind nicht nur um die Welt gefahren, wir haben auch Weltapplaus bekommen. Wir haben fast 18 Jahre lang ausverkaufte Vorstellungen gehabt und das Publikum hat uns geliebt, das gesamte Ensemble. Wir haben das Glück gehabt, Peymann noch besser kennenzulernen als die meisten, die ihm nur kurz begegnet sind. Wir haben nämlich auch seine Tiefen, die wunderbaren Sachen auf Festen und auf Arbeitsproben oder Arbeitsgesprächen, haben wir von ihm mehr bekommen, als man in dem offiziellen Arbeitsprozess oft gesehen hat. Ich habe ihn viele Jahre immer in großer Distanz. Wir siezten uns bis zum Schluss. Aber er ist mir näher gekommen in der Arbeit. Und er ist mir auch näher gekommen als König Mensch.
Carmen Meyer-Antoni, vielen Dank für diesen Blick auf Klaus Peymann.
Ich danke Ihnen auch. Und jetzt müssen wir bloß noch sehen, dass er gut begleitet wird von uns, damit er gute Laune hat, wenn er oben ankommt.
Klaus Peymann ist im Alter von 88 Jahren verstorben. In unserem Programm haben viele Weggefährten an ihn erinnert. In unserer Fazitsendung am Mittwoch etwa sein langjähriger Dramaturg Hermann Beil und der Regisseur Andres Feil. Und nächste Woche Samstag können Sie ihn im Deutschlandfunk noch einmal in der Kulturfrage im Gespräch hören. Das alles gibt's natürlich auch in der Deutschlandfunk-App. Eine neue Schauspielleitung bringt oft ein neues Ensemble mit ans Theater. So ein Wechsel ist üblich, verläuft aber nicht immer reibungslos. So sieht es nun auch aus am Mecklenburgischen Staatstheater. Anfang der Woche veröffentlichte Schauspieler und Regisseur Milan Peschel auf nachtkritik.de einen Brief der Schauspielerin Antje Trautmann. Sie gehört zu den Darstellerinnen und Darstellern, deren Vertrag zur Spielzeit 2026-27 nicht verlängert werden sollte. Dann übernimmt Joanna Lewicka die Schauspieldirektion in Schwerin. Der Vorwurf vom Intendanten wurden wie in solchen Fällen üblich künstlerische Gründe für die nicht fortgesetzte Beschäftigung genannt, dies offenbar verbunden mit sehr scharfer und verletzender Kritik. Das Ensemble wird darüber hinaus erst einmal verkleinert. Milan Peschel fürchtet einen Kahlschlag im Schauspielensemble. Ich habe vor der Sendung mit ihm sprechen können und ihn gefragt, warum er sich dazu entschlossen hat, diesen privaten Brief überhaupt zu veröffentlichen.
Ich wollte, dass mehr Leute das lesen, weil er mich wirklich sehr erschüttert hat und war auch im ersten Moment oder schon seit langem irgendwie sehr wütend über diese Situation dort. Aber was vor allem jetzt eingesetzt hat, irgendwie ist so eine Art Trauer im Prinzip. Und zwar darüber, dass ich festgestellt habe, wie sehr das zeigt, diese Situation, aber auch der Brief, wie unsere Gesellschaft so entsolidarisiert ist. Und daraus spricht so was sehr, sehr Unsolidarisches aus dieser ganzen Situation. Und das, glaube ich, ist das, was mich am meisten erschüttert hat. Das steht für mich wirklich für eine, also etwas, was nicht nur an den Theatern passiert, sondern was in der ganzen Gesellschaft passiert, nämlich eine Entsolidarisierung. Wir müssten uns eigentlich ja und auch über die Theater hinaus mit anderen Bereichen eigentlich zusammentun und auf die Straße gehen und laut schreien, warum gibt es nicht mehr Geld für die Kultur, für die Bildung, für die Daseinsvorsorge, anstatt jetzt ein 500-Milliarden-Paket aufzulegen für Waffen? Und das letztendlich, das setzt sich dann in der Form fort in alle kleinen Bereiche, auch in die Theater. Ich musste immer in den letzten Tagen an dieses Zitat von Winston Churchill denken, ne? Wo er sagte, auf die Frage, lassen Sie uns doch den Krieg gegen Deutschland auch dadurch finanzieren, indem wir bei der Kultur sparen. Und er dann sagte, na, wofür kämpfen wir dann überhaupt noch?
Ja, so viel von Schauspieler und Regisseur Milan Peschel, der in Schwerin in den letzten Jahren immer wieder inszeniert hat. Was ist da los am Haus? Wie soll es weitergehen im Schauspielbereich im Mecklenburgischen Staatstheater? Darüber kann ich jetzt sprechen mit dem Generalintendanten und Geschäftsführer Hans-Georg Wegner. Schönen guten Tag, Herr Wegner.
Hallo, schönen guten Tag.
Erstmal, hat Sie das überrascht, dass diese Reaktion auf die Umgestaltung des Ensembles Anfang der Woche als Brief veröffentlicht wurde?
Ja, grundsätzlich hat mich die Form natürlich überrascht, dass es Aufregung geben würde. Das war mir auf der anderen Seite schon klar. Und ja, insofern haben wir jetzt eine Situation, die ich zum Teil auch gut finde, nämlich dass diskutiert wird, wie diese Prozesse der Nichtverlängerung in einer laufenden Intendanz ablaufen. Das ist tatsächlich reformbedürftig. Auf der anderen Seite sind da auch ein paar Sachen vermischt, wo ich also auch beruhigen kann. Das sind sehr unterschiedliche Fragen, was betrifft das Sparen am Haus und was betrifft den Neustart, den künstlerischen Neustart einer Sparte hier bei uns in Schwerin.
Dann kommen wir mal auf diesen Aspekt des Sparens. Wir haben es gerade gehört, was Milan Peschel da sagt. Im Raum steht die Befürchtung einer Verkleinerung des Schauspielbereichs in Schwerin. Ist das nun also der befürchtete Kahlschlag? Wie sehen denn Ihre Pläne aus? Muss die Schauspielsparte in Schwerin verkleinert werden, weil da ein Sparzwang auf Ihnen lastet?
Das kann man so nicht sagen. Wir haben im Moment die Situation im Haushaltsjahr 25, die ist äußerst angespannt. Das ist so. Da sind wir aber auch nicht das einzige Haus, dem es so geht. Hier wird von der Politik erstmal nicht gespart, sondern es wird uns auch geholfen. Es reicht aber nicht. Und das, was wir jetzt gerade tun, ist, dass wir für den Doppelhaushalt 26 und 27 mit Finanzministerium und Kulturministerium sehr intensiv verhandeln, wie das Theater in seiner bestehenden Form, also auch mit dem Stellenplan, der festgeschrieben ist bei uns, wie wir den so finanzieren, dass es funktioniert in den nächsten Jahren.
Und inwieweit wirkt sich das jetzt auf die Größe des Ensembles aus? Also im Moment werden ja sozusagen Stellen nicht wieder neu besetzt.
Ja, das ist auch nicht die ganze Wahrheit. Also wir haben im ganzen Haus gerade einen Stopp von Nachbesetzungen, eben aus den Gründen, dass wir ganz aktuell in diesem Jahr tatsächlich sehr knapp sind. Die Personalkosten sind sehr gestiegen in den letzten Jahren, das weiß man ja auch. Und wir haben im Schauspiel 4 Abgänge gehabt, jetzt in der kommenden Saison, die wir nicht nachbesetzen wollten. Wir haben uns aber unterdessen auch mit Nina Steinhilber darauf geeinigt, dass wir eine Stelle wieder festbesetzen.
Das ist die aktuelle Leiterin der Schauspielsparte.
Richtig, Nina Steinhilber ist noch diese und natürlich auch die kommende Saison verantwortlich für die Schauspielsparte. Wir haben eine Lösung gefunden, dass wir 2 junge Schauspieler aus der Ernst Busch in Berlin hier beschäftigen in einer Praktikum. Und die 4. Stelle wird mit einer Gästin, mit einem Gast für 2 Produktionen gefüllt. Ich finde, das ist in der wirtschaftlichen Situation, in der wir sind, eigentlich eine ziemlich salomonische Lösung des Problems. Der Stellenplan ist aber unangetastet. Und natürlich ist es absolut Ziel und darum kämpfen wir auch, dass sämtliche Stellen auch wieder nachbesetzt werden können.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das auch was damit zu tun, dass Sie dann wieder ins große Haus können in der Spielzeit danach und dann wieder die volle Stärke des Ensembles herstellen wollen. Ist das richtig?
Richtig, das ist gut, dass Sie darauf hinweisen. Wir haben in der kommenden Spielzeit die Sondersituation, dass wir ein Theaterzelt haben, in dem wir sogenannte Stagione spielen. Also die Stücke laufen immer über eine kurze Zeit von 2-3 Monaten. Und parallel läuft natürlich in der M-Halle und in Parchim, in unseren anderen beiden Spielstätten, der Betrieb wie gehabt, in anderen Spielzeiten auch. Aber durch dieses Zelt haben wir eine Sondersituation, die es auch möglich macht, mit der Lösung, die wir jetzt gefunden haben, zu arbeiten. Kurz gesagt, wir haben für alle Produktionen jetzt eine Besetzungslösung gefunden, die funktionieren wird und die nicht eine Reduzierung bedeutet, schon gar nicht fürs Publikum.
Und jetzt kommen wir mal auf den Punkt zu sprechen, von dem Sie ja auch schon gesagt haben, der ist reformbedürftig. Also wie kommt es jetzt zum Wechsel in dem Ensemble? Gehen wir das mal durch. Eine neue Schauspieldirektorin nimmt ihre Tätigkeit bei Ihnen auf, will neue Schwerpunkte setzen und Sie entscheiden sich dafür, ein neues Ensemble aufzubauen. Das heißt, der nächste Schritt ist, Sie sprechen die Nichtverlängerungen aus und müssen die künstlerisch begründen. Warum ist das so?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz entscheidende Frage. Es ist in unserem Tarifvertrag festgelegt, und der ist ja von den Gewerkschaften mit dem Bühnenverein verhandelt worden, dass ausschließlich künstlerische Gründe zählen, wenn man eine Nichtverlängerung macht unter der laufenden Intendanz. Das ist anders bei einem Intendanzwechsel. Da muss man gar nicht begründen, sondern da kann man einfach eine Nichtverlängerung aussprechen. Und da gibt es dann auch ab dem 4. Jahr, wenn jemand so lange dabei ist, auch eine Abfindung, wenn der Künstler, die Künstlerin gehen muss. Aber das bedeutet, dass man sich gegenüber sitzt und künstlerische Gründe vorbringt, warum jemand nicht mehr hier arbeiten soll. Das ist unglaublich verletzend und beschämend, demütigend. Und ich würde mich sehr freuen, wenn man da den Katalog der möglichen Begründungen auch erweitern würde in einer Überarbeitung dieses Vertrags. Ich würde mich auch freuen, wenn man aufnehmen würde, dass auch in einer Nichtverlängerung in einer laufenden Intendanz Abfindungsvereinbarungen mit eingebaut sind. Und das ist einfach dran. Darüber muss man reden, weil das verstehe ich auch völlig, wenn die Emotionen hochkochen, weil das Verfahren ist einfach nicht gut.
Und da gibt es keine Möglichkeit, das anders zu kommunizieren. Also wenn man das von außen betrachtet, ist das ja wirklich eine erstaunliche Sache, die man sich in kaum einem anderen Berufsfeld vorstellen kann, dass man da also nicht mit Wertschätzung eine Tätigkeit miteinander beendet, sondern sozusagen massiv kritisieren muss, um das rechtfertigen zu können. Und die Verletzungen sind ja offensichtlich sehr groß beim Ensemble. Gab es bei Ihnen auch keine Möglichkeit zu sagen, wir können das auch irgendwie unter der Hand miteinander so besprechen, dass diese Verletzungen dann trotzdem nicht entstehen?
Nicht, wenn es letztlich vor Gericht Bestand haben soll. Und das ist vom Arbeitsgericht. Das ist eben das Problem. Also wenn man das, wie es so kalt heißt, rechtssicher machen möchte, den ganzen Prozess, dann gibt es da keine andere Möglichkeit. Es ist was anderes, wenn man ein sehr gutes Vertrauensverhältnis untereinander hat, wenn man sich letztlich einig ist, dass ein Wechsel halt stattfindet und ja, man davon ausgehen kann, dass es eben nicht vorm Arbeitsgericht landet. Aber in dem Moment, wo man das in Anführungszeichen alles korrekt machen möchte, ist es grausam. Das hat ein ungutes Verfahren.
Ein anderer Aspekt ist der soziale. Dahinter steht die Idee, wer den SchauspielerInnenberuf ergreift, kann nicht auf soziale Sicherheiten hoffen. Darstellerinnen mit schulpflichtigen Kindern, zum Beispiel alleinerziehende Mütter im Theater, wird ja inzwischen viel über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen. Warum lässt sich sowas auch bei einem Wechsel in der Schauspielleitung nicht berücksichtigen? Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie ja Frau Trautmann eine Probezeit dann sozusagen doch noch angeboten. Aber könnte man sowas nicht irgendwie grundsätzlich berücksichtigen, wenn man ein Ensemble neu zusammenstellt? Oder ist das unter diesen künstlerischen Aspekten immer noch unrealistisch?
Ja, also ehrlich gesagt, ich grübel darüber natürlich jetzt auch verstärkt nach. Das ist ganz schwer zu entscheiden, weil was sind die Kriterien, warum man mit einem Künstler, einer Künstlerin zusammenarbeiten möchte? Und das sind natürlich erstmal, geht es ganz stark um Vertrauensverhältnis zwischen Schauspielleitung und dem Ensemble. Es geht um eine ja doch sowohl professionelle als auch sehr intime Zusammenarbeit miteinander. Und das steht erstmal im Vordergrund. Das ist ja auch das, was Milan Peschel beschreibt, wenn er sagt, er hat mit dem vorhandenen Ensemble einfach sehr, sehr intensiv, sehr tief künstlerisch zusammenarbeiten können. So. Und das ist auch das gute Recht eines Künstlers, miteinander ein Team aufzubauen, ein Ensemble aufzubauen, mit dem diese intensive Atmosphäre dann auch möglich ist. Soziale Aspekte müssen berücksichtigt werden und die sollten natürlich auch berücksichtigt werden. Und wie Sie richtig sagen, haben wir das bei Antje Trautmann ja auch getan. Nur wer legt das fest? Wer legt diese sozialen Kategorien fest? Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, es wäre besser, man würde diese Thematik lösen über Abfindungsregelungen als über die Diskussion, ab wann ist etwas sozial zumutbar oder nicht zumutbar. Wozu ich total stehe, und ich glaube, da bin ich auch mit vielen Kollegen einig, was man nicht machen kann, ist, dass man Nichtverlängerungsmöglichkeiten einfach streicht. Die sind sinnvoll im künstlerischen Bereich und die sorgen für Bewegung, die sorgen auch für Austausch, die sorgen auch für Profilveränderungen, die nötig sind, auch dem Publikum gegenüber.
Und wie gehen Sie jetzt mit der Situation im Haus um? Wie geht man da jetzt mit dem Ensemble in die nächste Spielzeit? Gibt es da jetzt noch klärende Gespräche, Annäherungen?
Ja, also mit Antje Trautmann hatte ich schon ein Gespräch. Ich habe natürlich auch das Bedürfnis, darüber zu reden. Im Moment ist die Situation so, die Kollegen sind im Urlaub und insofern müssen wir das angehen, wenn wir dann aus dem Urlaub zurückkehren. Und ich hoffe einfach auch ganz stark, dass es da eine respektvolle und auch professionelle Umgangsweise für die nächste Saison geben wird, weil wir haben viel vor, auch im Schauspiel in der nächsten Spielzeit und sind tolle Produktionen auch geplant, freue ich mich auch drauf und ich hoffe sehr, dass wir da auch gut miteinander arbeiten werden.
Hans-Georg Wegner, der Generalintendant und Geschäftsführer des Mecklenburgischen Staatstheaters. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und wir lassen noch eine große Darstellerin zu Wort kommen, Ursina Ladi. Sie ist Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne und wurde gerade bei der Theaterbiennale in Venedig mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet. Jetzt ist sie zu Gast im Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp setzt sie die Podcast-Reihe zum Thema Verausgabung auf der Bühne fort. Wir hören mal rein.
Wenn ich an Verausgabung denke, denke ich nur teilweise an eine körperliche Verausgabung. Die gehört dazu, über die mache ich mir keine großen Gedanken. Natürlich schmeiße ich mich als ganzer Körper auch ein. Es geht mir mehr um diese mentale Verausgabung und das ist ein Sich-Aussetzen auf der Bühne in dem Moment. Und eben ein bisschen Lardi, ein bisschen jemand ganz anderes. Also es gibt immer Risse in meinen Figuren. Es gibt immer diese Risse und eben diese Risse und Brüche, durch die das andere noch hindurch scheint. Und die muss man halt auch aushalten. Und man muss das aushalten, in die dunkelsten Seiten zu gucken, auch die eigenen. Die sind nicht immer kenntlich, dass das vielleicht auch meine eigenen sind. Das ist auch nicht interessant. Aber es geht auch um diese Kommunikation oder diese wirkliche offene Visier, diese Kommunikation mit dem Publikum oder mit den Mitspielerinnen. Ja. Und das ist tatsächlich ein Vorgang, der für mich unabdingbar ist und der aber tatsächlich, man merkt es im Moment nicht, nur danach wirklich Kraft zieht.
Ursina Ladi in der neuesten Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Den finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App und unter deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.